Genau, es geht heute weiter mit der Predigtreihe, mit der wir im letzten Jahr aufgehört haben. Und zwar sind wir im Markus-Evangelium und heute geht es speziell um den Mord an Johannes dem Täufer. Und wir lesen heute aus Markus 6, die Verse 14 bis 29. Und dieselbe Geschichte können wir auch im Matthäus, im Lukas-Evangelium nachlesen. Wir lesen hier heute Markus und die Überschrift ist so ein bisschen Johannes seine Botschaft und warum ist er der Wegbereiter für Jesus und was können wir anhand von seiner Botschaft lernen und warum ist er der Wegbereiter für Jesus. Und ich lese einfach mal vor, Markus 6, 14 bis 29. Johannes der Täufer wird getötet, das ist jetzt hier aus der Elberfelder Übersetzung. Und der König Herodes hörte von ihm, denn sein Name war bekannt geworden. Und sie sagten, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferweckt worden und deswegen wirken die Wunderkräfte in ihm. Andere aber sagten, es ist Elia. Andere aber sagten, es ist ein Prophet wie einer der Propheten. Als aber Herodes das hörte, sagte er, Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Denn er, Herodes, hat hingesandt und den Johannes greifen und im Gefängnis binden lassen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Die Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte nicht. Denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er beschützte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit und er hörte ihn gerne. Und als ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen Großen und den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab, kam ihre, der Herodias Tochter, herein und tanzte. Und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Und der König sprach zu dem Mädchen, bitte mich um was du willst, und ich werde es dir geben. Und er schwor ihr, um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben, bis zur Hälfte meines Reiches. Und sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter, um was soll ich bitten? Die aber sprach, um das Haupt Johannes des Täufers. Und sie ging sogleich mit Eile zu dem König hinein und bat und sagte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Und der König wurde sehr betrübt, doch um der Eide, um derer Willen, die mit zu Tisch lagen, wollte er sie nicht zurückweisen. Und sogleich schickte der König einen Henker und befahl, sein Haupt zu bringen. Und der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis. Und er brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es ihrer Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kam sie und nahm seinen Leichnam und legten ihn in eine Gruft. Ja, ziemlich brutale Geschichte, wo mir letztendlich der Jürgen gesagt hat, was mein Predigtthema ist, habe ich das so durchgelesen und so gedacht, okay, krass, da habe ich ja einen Brocken bekommen. Ich habe die Predigt in drei Fragen aufgeteilt, und zwar die wir in der Predigt nachgehen möchten. Und zwar einmal Johannes der Täufer, was ist seine Botschaft? Dann, warum war er der Wegbereiter für Jesus? Und der dritte Punkt, weshalb ist seine Botschaft so wichtig, um Jesus seine Botschaft zu verstehen? Und erstmal zur Einordnung von dem Text, was ist davor und danach geschehen? Davor hat Jesus Nazareth besucht und hat die 12 Jünger ausgesendet, um zu predigen und zu heilen. Und dann ist letztendlich das passiert, Johannes der Täufer wurde hingerichtet, davor hat er noch Jesus getauft und dann danach kehren die Apostel zu Jesus zurück und die Speisung der 5000 geschieht danach. Und ja, einfach nur um einen kleinen Überblick zu bekommen, wo die Geschichte sich befindet. Und da haben wir zwei wichtige Personen in diesem Text. Das ist, die Hauptperson ist einmal Herodes natürlich und Johannes. Und Herodes ist nicht der Herodes, von dem wir oft denken, der den Kindesmord vollbracht hat, sondern es ist ein anderer Herodes. Und zwar sehen wir auf der nächsten Karte auf der nächsten PowerPoint eine Karte. Da sehen wir Galiläa, Judäa und Perea. Und der Herodes, von dem wir hier sprechen, das ist, der ist letztendlich der Erbe von diesem Herodes, den wir kennen als den Kindesmörder zu Jesus seiner Geburt. Es geht hier speziell um Herodes Antipas. Und Herodes Antipas, der war der zweite Sohn von dem Herodes, der sehr bekannt ist. Und er war in der Gegend um Galiläa, hat er regiert. Und er war eigentlich gar kein richtiger König. Also er war ein Tetrarch, also jemand, der, ja, dieses Gebiet wurde aufgeteilt und er war nur über dieses eine Gebiet oben um Galiläa. Das war sein Gebiet, über das er herrschte. Und dann gab es noch andere Herodese mit anderem Beinamen. Und da ist zum Beispiel auch Philippus, das ist der Bruder von Herodes. Und das ist auch ein Tetrarch über einen anderen Teil dieses Landes. Und der hatte eine Frau und es war diese Herodias, von der wir gelesen haben, die diesen sehr ähnlichen Namen hat. Und die nimmt sich Herodes zur Frau. Und das Problem ist ja, dass der andere die schon zur Frau hat. Also da ist Ehebruch begangen worden und wir sehen ziemlich kaputte Familienverhältnisse, die da Johannes anspricht. Ja, und wir wissen von Jesus, ganz viel von seinem Dienst hat er sich in diesem oberen Feld von Galiläa bewegt, da wo auch dieser Herodes Herrscher ist. Und er hat schon ziemlich viel von Jesus gehört. Also das ist bis zu ihm durchgedrungen. Und wir lesen auch in diesem Text, dass er ziemlich beeindruckt war von diesem Johannes. Er hat ihn irgendwie respektiert, er hat ihn als heiligen Mann erkannt und trotzdem kam es letztendlich zu so einem Desaster und er hat ihn hinrichten lassen am Ende. Und dann haben wir diese andere Person, es ist Johannes der Täufer. Ich denke, diese Person ist deutlich bekannter für alle von uns. Jetzt mal eine Frage an die Runde. Wer ist Johannes der Täufer? Was sind die ersten Gedanken, die euch so in den Kopf kommen, wenn ihr diesen Namen hört? Ja. Wegbereiter, ja. Ja. Genau, Sohn von Zacharias und Elisabeth. Ja. Das mit der Nahrung haben wir auch schon gehört. Eine sehr außergewöhnliche Nahrung, die er zu sich genommen hat, wie wir in der Bibel lesen. Interessant. Was gibt es noch für wichtige Fakten über Johannes den Täufer, die wir wissen sollten? Ja. Ja. Genau, richtig. Er war der Jesus getauft hat. Es war auch der Erste in der Bibel, der überhaupt getauft hat. Gibt es noch irgendwelche anderen Dinge? Ich finde es schon sehr, sehr gut. Also das ist schon ein guter Umriss, so diese Person Johannes. Genau, also ihr habt schon ganz, ganz viele Sachen genannt. Wie schon gesagt, er ist der Sohn von Zacharias und Elisabeth. Wo er auf die Welt kam, es wurde zu Zacharias gesprochen von Gott, gesagt, du bekommst einen Sohn. Und wir wissen, dass dieser Zacharias, der ist erstummt, weil er einfach, der hat den Unglauben. Er hat nicht daran geglaubt, dass er einen Sohn bekommen wird. Und auch einen Sohn, der ein großes Werk an Israel vollbringen wird und ein Gottgeweihter sein wird. Und ja, er zweifelt daran und dieser Unglauben lässt ihn letztendlich verstummen. Dann haben wir auch gehört von der sehr außergewöhnlichen Nahrung, die er zu sich genommen hat. Hast du gesagt, Tabea, und zwar wird er beschrieben, auch die Kleidung. Er wurde beschrieben als er trägt ein Gewand aus Kamelhaaren und einen Gürtel und er hat Heuschrecken und wilden Honig gegessen, als er in der Wüste gelebt hat. Und ja, er wurde ins Gefängnis geworfen, kurz nachdem er Jesus getauft hat. Und das war dann eigentlich auch so der Anfang des öffentlichen Wirkens von Jesus zu der Zeit. Und wir haben uns jetzt gefragt, wer dieser Johannes ist. Und der Johannes selber wurde auch oft gefragt, wer er ist. Und das hat zu viel Aufsehen erregt, und weil er einfach eine sehr, sehr kraftvolle Botschaft hatte. Und viele Menschen haben sich taufen lassen. Und die Priester, die Leviten und ganz, ganz viele haben von ihm gehört, sind zu ihm hingegangen, haben gesagt, wer bist du? Und dann hat er gesagt, ich bin nicht der Christus. Und dann haben sie gefragt, wer bist du dann? Er hat gesagt, sie gefragt, Elia? Dann hat er gesagt, nein, das bin ich nicht. Bist du der Prophet? Fragten andere. Nein, antwortete Johannes. Und er wurde durchlöchert und die Leute wollten wissen, wer er ist. Wer bist du? Boten sie weiter. Sag es uns, damit wir wissen und diese Botschaft weitertragen können an die, die uns geschickt haben. Was sagst du über dich selbst? Und er sagt, ich bin eine Stimme, die der Wildnis ruft, ebnet den Weg des Herrn, so wie es der Prophet Jesaja gesagt hat. Und die Leute haben dann gesagt, wenn du nicht der Christus bist und auch nicht Elia, der Prophet, warum taufst du dann? Und der Johannes musste sich letztendlich rechtfertigen und Johannes hat gesagt, ich taufe im Wasser, mitten unter euch steht jemand, den ihr nicht kennt, derjenige, der kommt hinter mir. Und Johannes erkennt somit an, es gibt einen, der nach ihm kommt, der viel, viel größer ist, der Messias, der künftige König, und er hat den Weg bereitet. Und er hat die Menschen darauf hingewiesen, dass er nicht der ist, auf den sie warten, sondern nur ein Wegbereiter. Und dass er kommen wird und dass er viel, viel stärker ist als er. Und dass Johannes, er sagt es selber in Matthäus 3 zum Beispiel, er ist nicht mal würdig, die Sandalen von dieser Person, Jesus, auszuziehen. Johannes sagt auch zum Beispiel in Johannes 1, der hinter mir kommt, ist mir voraus, denn er hat schon immer existiert. Und seine Botschaft, die war ganz klar. Er hat immer die Leute darauf hingewiesen, kehrt um, denn das Königreich kommt. Und das war so seine Hauptbotschaft. Und es war eine öffentliche Ankündigung des Dienstes von Jesus und diesem künftigen König, der kommt. Und wir sehen, dass Johannes in vielen Versen, er verkündigt das Reich Gottes, die Herrschaft und dieses Kommen, dieses Stärkeren. Das ist immer seine Hauptbotschaft. Und er sagt auch, in diesem Reich, das Wichtigste ist diese Umkehr vor der Sünde. Und er ist so ziemlich, so wenn man das so liest, er sorgt manchmal, glaube ich, für ziemlich miese Laune, weil er den Leuten sagt, hey, du bist falsch, du lebst in Sünde, du musst umkehren. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so was, was wir gerne hören. Also wenn mich jemand zurechtweist, also mir geht es zumindest so, das nehme ich nicht so gleich zu Herzen und sage, oh ja, du hast recht, ich lebe in Sünde, sondern wir versuchen manchmal Dinge gut zu reden, zu verdrängen. Und ich glaube, das ist bei den Menschen damals nicht anders gewesen. Und ich glaube nicht, dass dieser Johannes sich sehr, sehr beliebt gemacht hat mit seiner Botschaft. Ja, und wir wissen auch, wie wir auch schon gehört haben, Johannes hat Jesus getauft. Und das wollte er erst gar nicht machen. Und Jesus hat darauf bestanden, hat gesagt, nein, tauf mich. Und ja, Johannes wollte sich am Anfang weigern. Ja, Johannes hat diese Buße gepredigt und mit dieser Umkehr hat er auch gesagt, lasst euch taufen. Das ist so dieses Zeichen der Umkehr und das wir ganz, ganz oft in den Evangelien sehen. Und das letztendlich ist, was wir gelesen haben, ist ein Rückblick, um Jesus und seinen Dienst besser zu verstehen im Markus-Evangelium. Wie wir schon gehört haben, die Leute haben sich diese Frage gestellt, wer ist dieser Mann, warum kann der einfach taufen, wer hat dem diese Legitimation gegeben? Und Johannes hat immer nur auf Jesus verwiesen. Ja, jetzt gucken wir mal auf der nächsten Folie, genau sehen wir Johannes und seine Botschaft. Da seht ihr einige Bibelverse, die ganz klar das aufzeigen, wo Johannes zur Umkehr aufruft, wo er auf den Größeren, der nach ihm kommen wird, hinweist. Und da finden wir ganz, ganz viele Passagen in der Bibel. Warum ist es so wichtig, dass Johannes diese Botschaft verkündigt hat? dass wir alle Sünder sind und dass wir Dinge falsch machen. Ich meine, das sorgt doch eigentlich für schlechte Stimmung. Also, aber es war sein Auftrag. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir wissen, dass wir in Sünde leben, um zu erkennen, dass wir einen Retter brauchen. Weil die Menschen damals, wenn sie nicht wüssten, dass sie in Sünde leben, bräuchten sie auch keinen Retter. Dann brauchen wir keinen Jesus. Und deswegen hat er diese Botschaft, ist er vorausgegangen, und das war seine Hauptbotschaft, den Menschen zu sagen, ihr lebt in Sünde, es wird jemand kommen, der euch erlösen wird. Und genau diese Botschaft gilt auch für uns heute. Ich glaube, wir müssen erst, bevor wir ein Bedürfnis für Jesus haben oder bevor wir verstehen, dass wir Jesus brauchen, müssen wir begreifen, dass wir Sünder sind. Und ich glaube, das ist manchmal ziemlich hart. Also ich hatte schon selber solche Gespräche mit einem Studienkollegen zum Beispiel, der weiß, dass ich Christ bin. Und der hat dann gefragt, Mensch, du bist doch so ein Religiöser und was hat es jetzt damit auf sich? Und da saßen wir abends bei einem Bierchen zusammen und ich habe ihn schon mal eingeladen in die Gemeinde, aber er wollte es nochmal so ganz persönlich hören von mir. Und da habe ich ihm das Evangelium geteilt und er hat gemeint, interessant und so. Und dann am Ende sind wir an der Frage hängen geblieben, der Sünde. Ich habe gesagt, ich glaube, dass der Mensch im Grund herein schlecht ist. Wenn ich in mein Leben schaue, viele der Gedanken, die ich habe, die sind eigennützig, die sind aus egoistischer Perspektive. Und manchmal drehe ich mir die so hin, dass ich sage, ja, ich helfe jemanden, aber manchmal helfe ich dem nur, um gut dazustehen. Oder ich glaube, wir kennen das alle. Diese Gedanken haben wir alle, dass wir egoistisch, egozentrisch sind. Und das habe ich gesagt, ich glaube, dass der Mensch an sich tief in seinem Inneren böse ist und dass wir jemanden brauchen, der uns rettet von dem. Ich habe gesagt, hey, guck mal in die Welt, schau, wie viel Böses da ist. Also für mich macht es einfach Sinn. Ich habe Beweise sozusagen dafür. Und er hat das nicht verstanden. Er hat gesagt, hey, ich glaube, ich mache nichts Böses eigentlich. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und deswegen am Ende war es so, dass ja, er das Evangelium nicht für sich persönlich annehmen konnte bis jetzt, weil er diese Sünde nicht in seinem Leben erkannt hat. Und deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir, wenn wir Menschen von Jesus erzählen, dass wir auch von der Sünde erzählen, warum Jesus gekommen ist, weil sonst macht es gar keinen Sinn. Wenn wir von Jesus erzählen als diesen, als das Baby in der Krippe oder wie auch immer diese romantische Atmosphäre bringen, dann wird das Kreuz zu einem Schmuckstück. Und es hat gar keine Bedeutung mehr, die Kirchen bleiben leer, weil wir brauchen diesen Jesus nicht. Aber wenn wir wissen, dass wir in Sünde leben, dann wissen wir, dass wir einen Retter brauchen. Und das ist so, das, was ich sehr, sehr geschätzt habe an dem Text und was ich mitgenommen habe, an dem Text, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich das Evangelium in Zukunft teile, ich möchte auch darauf Wert legen, dass ich auf die Sünde hinweise, weil die Menschen nur so das Evangelium verstehen können. Und natürlich ist es hart, darüber zu reden. Es ist unangenehm. Auf der anderen Seite kürzt dazu und erklärt, warum Jesus gekommen ist. Und kürzt zu dieser Botschaft dazu. Ja, und ich kann mir vorstellen, der Johannes, der hat sich damit nicht beliebt gemacht. So wie heute, man darf viele Meinungen vertreten. Das ist gar kein Problem. Im Internet darf man seine Meinung kundtun. Aber wenn man andere zurechtweist, dann ist es schon ziemlich übel. Also da geht man oft als der Spielverderber durch. Die jungen Leute würden sagen, der bringt Bad Vibes, also schlechte Stimmung. Er ist so ein Kritiker und immer auf so ein miese Laune, Peter. Und auf der anderen Seite ist es trotzdem wichtig. Und es war diese Botschaft, die Johannes gebracht hat und das sein Auftrag war. Und die er knallhart durchgezogen hat. Und er hat sogar diesen Herodes angeklagt. Das war kein richtiger König, aber ein selbsternannter König. Und er hat keinen Botschafter gesendet, sondern er hat ihm direkt gesagt, dass er in Sünde lebt, dass er was falsch macht. Und dieser Herodes hat ihn sogar respektiert, weil er dieser Mann war, der echt mit ihm war. Der Herodes hatte keine echte Ehe, er war kein echter König. Es war vieles ein bisschen so fake in seinem Leben. Aber dieser Johannes, der war echt. Der hat knallhart zu ihm geredet und er hat sogar den König hingewiesen auf seine Sünde. Und das ist beeindruckend. Ich glaube, deswegen wurde er auch geschätzt. Wir lesen in dem Text, dass Johannes geschätzt wurde von dem König Herodes, obwohl er diese knallharte Botschaft übermittelt haben. Ja, und er möchte auch diesen Herodes, ich glaube, dass er das aus reiner Liebe gemacht hat, dass er ihm erzählt hat, dass er Sünder ist und er möchte ihn auf den rechten Weg weisen. Und ich glaube, das sollten wir auch immer in Betracht ziehen, wenn wir jemanden sagen, hey, ich glaube, das, was du machst, ist nicht das, was die Bibel uns sagt. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, du lebst in Sünde. Dann sollten wir das nie machen, um den anderen so schlechter aussehen lassen wie wir. Und wir sind die Großen und der andere ist der Sünder. Wir sind alle Sünder und keiner ist besser vor Gott. Aber wenn wir das machen, dann sollten wir das aus Liebe machen, weil wir sagen, hey, dieser Mensch, der ist auf einem falschen Weg unterwegs, ich möchte ihn auf den richtigen Weg weisen. Und so hat es auch Johannes gemacht. Und ohne, ja, er hat diesen Herodes vielleicht angegriffen, aber dieser Herodes hat ihn respektiert. Ja, und ich denke auch, der ja, Johannes könnte viel, viel populärer gewesen sein zu dieser Zeit, wenn er einfach eine andere Botschaft hatte, aber das war sein Auftrag, das konkret anzusprechen. Und diese Geschichte, da geht es ja auch viel um Ehebruch und ja, einfach ein unmoralisches Leben, nicht wie man Ehe leben sollte, aus einer christlichen Perspektive. Da gibt es auch viele andere Geschichten in der Bibel, die darauf hinweisen. Und zum Beispiel eine ist von dem Propheten Hosea und Gomer. Und Hosea ist ein Prophet, der hat Gottes Wort gepredigt und Jesus hat zu ihm eines Tages gesagt, geh hin, geh auf den Sklavenmarkt und kauf eine Prostituierte. Und wenn wir das so lesen am Anfang, dann denken wir, was, das kann der doch nicht sagen, also das geht ja nicht, das ist ja nicht moralisch, er kann doch nicht einfach eine Prostituierte kaufen. Und diese Geschichte geht weiter und Hosea geht auf diesen Sklavenmarkt und kauft eine Prostituierte, aber diese Prostituierte ist seine Frau. Und die Frau ist weggerannt vor ihm, hat Untreue begangen und ja, eigentlich könnte das so einen richtigen Hass darauf haben. Aber er hat einfach diesen Auftrag von Gott befolgt, er ist hingegangen und hat sogar Geld dafür gezahlt, dass die Frau, die eigentlich eh schon ihm gehört, dass er die zurückhaben kann. Und er hat diese Frau geheiratet, hatte schon Kinder mit ihr und sie ist weggerannt. Und er hat diese Frau zurückgekauft, obwohl er betrogen wurde und allen Grund hätte, so richtig wütend auf sie zu sein und ihr den Rücken zu kehren. Weil diese Frau hat seinen Namen beschmutzt, sein Image zerstört, ihn alleine gelassen, aber er sagt, okay, ich kaufe diese Frau zurück, diese Frau ist immer noch mein und das hat er getan. Und ja, wenn wir das nicht wissen, wer diese Frau ist zum Beispiel, dann macht die Geschichte gar keinen Sinn. Weil dann denken wir, wie kann man nur auf den Sklavenmarkt und eine Prostituierte kaufen? Aber er kauft seine Frau. Und das ist genau wie mit der Geschichte, die wir hier gelesen haben und mit Jesus. Jesus, die Geschichte von Jesus und seinem Werdegang macht nur dann Sinn, wenn wir alles kennen, den ganzen Hintergrund. Und wir sind genauso, wir sind weggerannt von Jesus. Wir haben Sünde begangen und Jesus hat trotzdem gesagt, hey, ich kaufe dich zurück, weil er hat mit seinem Leben bezahlt für uns. Und das ist genau diese Parallele, die wir da sehen. Und da möchte Hosea, ja, dem, was uns im Buch Hosea da beschrieben wird, das zeigt letztendlich diese Liebe, die Gott hat zu seinem Volk Israel, aber auch zu uns Menschen. Dass er sagt, hey, ich sterbe für euch, ich gieße mein Blut aus und ich kaufe dich zurück, obwohl du Sünde begangen hast. Und da sehe ich diese Parallele. Ja, und was sagen wir Menschen, wenn uns jemand fragt, hey, warum ist Jesus gestorben, was hat es mit dem Ganzen auf sich? Ich glaube, da ist es genau so wichtig, dass wir die Hintergrundinformationen liefern, dass wir sagen, hey, Jesus ist nicht wegen ein paar kleinen Fehlerchen gestorben oder ja, wo Sünde abgeschwächt wird. Nein, Jesus ist gestorben für Sünde, für jeden von uns. Und keiner von uns kann vor Gott bestehen. Und wir leben in großer Sünde, aber wir haben noch größeren Gott, der uns gerettet hat. Und das ist die Botschaft. Aber wir müssen diese Sünde ansprechen, damit alles Sinn macht. Und ich habe in letzter Zeit ein paar Predigten von diesem Billy Graham angehört. Ich muss sagen, wenn man das so hört, finde ich, wow, ziemlich krass, also wie der Leute zurechtgewiesen hat oder von dieser Sünde gesprochen hat. Gibt es das heute noch? Oftmals wird das nicht so angesprochen. Es ist auch schwierig, das anzusprechen, weil man einfach für keine gute Stimmung sorgt. Aber am Ende ist es der Knackpunkt, um das komplette Evangelium zu verstehen. Und deswegen war das Johannes sein Auftrag. Und wie in der Geschichte von Hosea und Gomar sagt Jesus, hey, ich kaufe dich zurück. Ich habe mir dein Blut bezahlt und du gehörst mir. Auch wenn du von mir gegangen bist und gegen mich gesündigt hast, ich bezahle mit meinem Leben für dich. Und das war auch dem Johannes seine Botschaft. Er hat gesagt, hey, kehrt um. Das war eine Botschaft, aber er hat auch gesagt, nach mir wird einer kommen, der Retter, und der ist der wahre Messias. Und der wird für eure Schuld sterben. Und ich glaube, wir brauchen alle so diesen Johannes in unserem Leben, auch wenn keiner der Johannes sein möchte. Ja, weil der Johannes sorgt für schlechte Stimmung, aber wir brauchen ihn alle. Wir gehen alle mal nach links ab oder nach rechts und begeben uns nicht auf dem Weg, auf dem wir sein sollten. Und ich glaube, es ist wahre Liebe, wenn uns jemand sagt, hey, ich glaube, du gehst gerade richtig falsch. Also du solltest zurückgehen, nur es ist sehr, sehr schwierig, das in Liebe zu sagen. Und das ist auch sowas, ja, wo mich beschäftigt hat, wie können wir das tun? Wie können wir jemanden in Liebe zurechtweisen? Dass wir ihn auf den richtigen Weg holen. Und ja, könnt ihr auch einfach als Gedanken mal mitnehmen. Ja, ich denke, Johannes, seine Kernbotschaft, was er uns sagt, er ist Wegbereiter und Johannes zeigt uns, wer wir sind. Er sagt, hey, du bist Sünder, du bist nicht würdig, vor Gottes Thron zu stehen. Aber er sagt auch, hey, es wird einer kommen und der ist es, der dich rettet. Und das ist unser Retter. Wir sind Sünder, aber er ist unser Retter. Und ich habe ein ganz cooles Zitat gefunden von Isaac Newton. Der hat es so gesagt, ich habe in meinem Leben zwei wichtige Dinge gelernt. Das eine ist, ich bin ein großer Sünder, aber Christus ist ein noch größerer Retter. Und ich denke, das ist die Hoffnung, die wir haben und das, an was wir glauben. Wir sind Sünder, aber wir haben einen noch größeren Retter. Und es ist reine Gnade, dass er uns die Sünden vergibt und mit seinem Blut bezahlt hat. Und ich glaube, für Herodes war das ein Glück, diesen Johannes zu haben, auch wenn es hart ist. Und wir dürfen auch dankbar sein, wenn wir Johannese in unserem Leben haben. Wenn wir Menschen haben, sei es der Hauskreis, unser Pastor oder manchmal auch direkt Gottes Wort, das uns überliefert und uns sagt, hey, wir gehen falsch und wir zurückgehen können zum Ursprung, um Vergebung beten können, umkehren und uns diese Sünden erkennen und um Vergebung beten dürfen. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das immer neu tun. Auch als Christen leben wir nach wie vor in Sünde und dass wir diese Sünde, das ist wie so dem Johannes, das war das Gewissen von Herodes. Der hat ihn darauf zurechtgewiesen und oft ist es mit uns so, dass wir auch den Johannes versuchen zu töten. Also dieses Gewissen, so, ja, das ist ja nicht so ganz falsch oder. Aber ich glaube, das führt am Ende zu nichts. Und das Wichtigste, auch wenn es sehr, sehr schwierig ist, ist es zu erkennen, okay, ich gehe auf einem falschen Weg, ich kehre um. Und wir dürfen um Verzeihung bitten. Das ist das Schöne daran, dass Gott uns nicht verprellt, sondern dass er uns sich immer freut, wenn wir zu ihm umkehren, zu ihm kommen und um die Vergebung der Sünden beten. Und ich habe drei Fragen als Gedanken, die wir uns, ja, kannst du dir einfach eine aussuchen, die du in die neue Woche mitnimmst. Vielleicht hast du schon öfters von dieser Sünde gehört, aber du hast dich noch nicht für Jesus entschieden. dann kannst du das jederzeit tun. Und da gibt es auch nachher die Gelegenheit dazu, wenn du mit jemandem darüber sprechen möchtest, dann komm einfach auf uns zu. Der Jürgen ist da, unser Pastor. Du kannst auch gerne auf mich zukommen. Oder ja, die Menschen mit so einem Button. Du kannst dieses Gebet jederzeit sprechen und sagen: Hey, Jesus, ich möchte, dass du mein Retter wirst. Und das ist ein Schritt, ja. Und wenn du sagst: Ich lebe schon mit Jesus, dann ist es richtig gut. Aber vielleicht kannst du den Gedanken einfach mitnehmen: Wie ist das, wenn ich das Evangelium teile? Was erzähle ich anderen Menschen davon? Und wie kann ich den anderen Menschen das in einer guten Art und Weise vermitteln, dass wir alle in Sünde leben, dass wir einen Retter brauchen, ohne sie persönlich anzugreifen oder zu verprellen, was natürlich auch passieren kann. Aber wie machen wir das? Was können wir aus dieser Geschichte lernen, wie Johannes das übermittelt hat? Und ein anderer Gedankenanstoß: Wie ist das in deinem Leben? Hast du vielleicht dein Gewissen schon mal geköpft oder ins Gefängnis gesteckt, so wie der Herodes? Ja, für jeden ist vielleicht eine ganz andere Frage dran. Und da haben wir jetzt einfach Zeit auch. Vielleicht möchtet ihr euch die Frage notieren. Habt ihr Zeit, in der nächsten Woche darüber nachzudenken? Und die gute Botschaft ist: Du bist Sünder, ich bin Sünder, Herodes ist Sünder, aber töte dein Gewissen nicht und kehr um und bitte um Buße und weiß, du solltest einfach wissen, wenn du es tust, es ist jemand, der dich mit offenen Armen empfängt und der sich freut, wenn wir umkehren von und der uns unsere Sünde vergibt. Also ich würde als Fazit sagen: Mit Jesus sind wir keine besseren Menschen, wir sind einfach nur besser dran, weil wir einen Retter haben. Und ein anderes Fazit: Wir sind große Sünder, aber wir haben einen noch größeren Retter. Und das ist die Botschaft für heute. Amen.